Guten Morgen zusammen. Ich freue mich, wieder mal hier zu sein. Ich soll ganz liebe Grüße von meiner lieben Frau bestellen. Kurze Information, ihr geht es, Gott sei Dank, gut. Soweit alles gleichbleibend. Aber ihr könnt natürlich gerne weiterbeten. Ich habe vor kurzem einen Slogan gelesen. Und da stand, oder der hieß so: Es ist wichtig, dass man sich bei den Kunden wieder in Erinnerung ruft. Das war von einem Verkäufer, der diesen Slogan gesagt hat. Es ist wichtig, sich bei den Kunden wieder in Erinnerung zu rufen, dass man einem nicht vergisst. Dieser Slogan soll ausdrücken, die Kunden sollen sich an den Verkäufer oder an eine Person erinnern. Und dazu zählen Anrufe, dadurch bleibt man in Erinnerung, Besuche, aber auch Werbegeschenke oder Präsenz. Auf dem Smartphone haben wir, die meisten haben vielleicht eins oder einen Kalender, kann man auch Erinnerungen draufschreiben. Ah, der hat an dem und dem Tag Geburtstag. Mein Geburtstag ist der 23.11. Vielleicht schreibt es jemand bei sich in den Terminkalender ein. Also es gibt Erinnerungsfunktionen, wo wir an etwas erinnert werden. Da muss ich vielleicht mal wieder anrufen oder dem muss ich ein Geschenk zukommen lassen oder dem muss ich mal wieder besuchen. Und das ist auch mein Thema heute Morgen, Erinnerung ins Gedächtnis rufen. Wir sollen uns wieder etwas ins Gedächtnis rufen. Und dazu möchte ich einen Text lesen aus dem Kolosserbrief. Kolosser, Kapitel 4. Kolosser, Kapitel 4, Vers 2. Bis 6. Und da heißt es: Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort soll alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Ich habe 3 Punkte zu diesem Text. Mein erster Punkt ist: Bete, wache und sage Danke. Am Abschluss dieses Kolosserbriefes, er schreibt aus Rom an die Gemeinde in Kolossee, verfasst er diesen Abschnitt. Und er schreibt: Seid ausdauernd und so weiter. Damit eröffnet er den Abschlussgedanken dieses Briefes mit den Worten: Seid ausdauernd. Also er weist sie nochmal darauf hin. In der griechischen Tradition oder in der griechischen Literatur hatte eine Nachrede am Ende des Briefes das Ziel, die wichtigsten Punkte des Briefes nochmal zusammenzufassen und nochmal deutlich zu machen und darauf einzugehen. Und hier ist das Gebet ein Thema des Kolosserbriefs. Paulus ist es wichtig, deswegen erwähnt er es auch nochmal am Ende. Er befiehlt sozusagen, zu beten, ausdauernd zu sein. Ausdauer. Was Paulus den Kolossern schreibt, sie sollen ausdauernd beten, hat er auch selbst so praktiziert. Das können wir lesen in Kolosser Kapitel 1, Vers 3. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 3. Und da berichtet Paulus über sich und auch Timotheus. Er fängt an, wir, und da steht, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Also hier steht alle Zeit. Bei diesem Wort alle Zeit klingt an, dass es keine zeitliche Beschränkung des Gebetes gibt. Also zu jeder Zeit, wann sich auch die Gelegenheit bietet. Und er betet für die Empfänger des Briefes. Paulus betet, weil er von ihnen gehört hat. Er hat von ihnen gehört, wie sehr die Kolosser die Heiligen und die Heiligen lieben und Christus vertrauen. Und mit Heiligen sind zweifellos die Gläubigen gemeint. Nun ist die Frage, beten wir auch für die Heiligen, für die Gläubigen? Mir ist so manchmal aufgefallen, oder mir fällt manchmal auf, dass man beim Beten für die Heiligen manchmal so Einschränkungen macht. Die Gebete oder das Gebet für Gläubige, die man nicht so kennt, andere Gemeinden oder Geschwister in anderen Ländern, die gerade verfolgt werden, da fällt es uns nicht so schwer, für sie zu beten. Da gibt es Gebetsnächte, wir beten für die Leute, die in Obendor im Index stehen oder für irgendeine Gemeinde in Afrika oder in Korea oder sonst wo, die Geschwister im Untergrund, die wir nicht so kennen, da fällt es uns nicht so schwer, an sie zu denken und für sie zu beten. Da haben wir Mitleid mit ihnen. Für Geschwister, die uns nahestehen, die uns am Herzen liegen, fällt es uns auch nicht so schwer, für sie zu beten. Dann nehmen wir uns Zeit dafür. Aber für Geschwister vielleicht, mit denen wir persönliche Probleme haben oder die uns nicht gerade so ins Bild passen, fällt es uns vielleicht schon schwerer zu beten. Da kreisen womöglich sämtliche Gedanken, negative Gedanken durch den Kopf, wenn man schon an sie denkt. Deswegen beten wir vielleicht selten für Geschwister, mit denen wir persönlich Probleme haben oder gar nicht. Paulus dankt Gott, weil die Geschwister in Kolossee an die Heiligen denken, weil sie für die Heiligen beten. Machen wir, Sie, ihr Einschränkungen im Gebet für die Heiligen? Paulus dankt Gott. Kolosser 1, Vers 9, da steht, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Hier steht, dass Paulus nicht aufhört, für die Kolosser zu beten, dass sie verstehen, was der Wille Gottes ist und dass sie geistlich auch wachsen. Das war ihm ein Anliegen. Mancher Gläubige hat so eine Schublade, in denen andere Geschwister so einsortiert werden. Vielleicht kennt jemand so ein Schubladendenken. Zum Beispiel, die eine Person kommt aus einer freien Gemeinde. Die andere Person kommt womöglich aus einer noch freieren Gemeinde. Der eine kommt aus einer charismatischen Gemeinde. Und der andere kommt aus einer anticharismatischen Gemeinde. Und weil man nun weiß, dass der Bruder oder die Schwester aus dieser Gemeinde kommt, die nicht in das gleiche Lehrbild passt, fängt man sich sogar an zu streiten und zu verkraulen. Und das ist eine traurige Geschichte. Die Heilige Schrift lehrt uns nicht, andere Geschwister zu verkraulen, sondern für sie zu beten. dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis des Willen Gottes, dass sie verstehen, was der Wille Gottes ist. Dass sie den Willen Gottes erkennen. Wie Paulus berichtet, braucht man dazu auch einen langen Atem. Deswegen auch ausdauernd und anhaltend. Da muss man dranbleiben. Es steht, deshalb hören wir auch seit dem Tage nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Das Gebet des Paulus war ausdauernd, dranbleiben. Und das brauchen wir auch. Eine Entschlossenheit zu beten. Während wir so beten oder während Paulus so übers Gebet berichtet, schreibt er auch im Gebet zu wachen. Kolosser Kapitel 4, da heißt es, seid ausdauernd im Gebet und wacht. Worauf bezieht sich Paulus das Wachen, habe ich mich gefragt. Paulus erwähnt das Wort Wachen im Gebet. Hier in Kolosser Kapitel 4. Aber an einer anderen Stelle steht das Wachen in Bezug zu finsteren Mächten. Lasst uns mal lesen Epheser Kapitel 6, Vers 18. Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 18, auch wieder so am Ende. Ein oft gelesener Abschnitt, da heißt es, Epheser Kapitel 6, Vers 18, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für die Heiligen. Im vorhergehenden Text, wenn man das zu Hause durchstudiert, ist beschrieben, wie die letzten Teile der Waffenrüstung Gottes angelegt werden. Da heißt es in Vers 17, der Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das sind so die letzten Teile der Waffenrüstung Gottes. Nachdem Paulus die Gläubigen aufgefordert hat, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes anzulegen, beschreibt er nun die Haltung, die sie ständig einnehmen sollen. In Vers 17 wird befohlen, den Helm des Heils und das Schwert zu nehmen. Die Gläubigen sollen diese Waffen im Gebet und im Wachsein nehmen. Sie sollen wach sein. Das Gebet und das Wachsein wird als anhaltender Zustand beschrieben. Nicht als eine vorübergehende Zeit, sondern ein anhaltender Zustand. Denn der Angriff des Feindes steht schon vor der Tür. Darum geht es in diesem Abschnitt, wenn man das zu Hause liest. Und ich möchte Sie bitten, das zu Hause, diesen Abschnitt nochmal zu studieren. Wach zu sein beschreibt jemanden, der beobachtet, der sieht, der hinschaut, der nicht schläft. Wach sein. Man hält Wache. Mancher Soldat steht an einem Tor und schiebt die Nachtschicht, hält Wache. Der Wachende hat eine beobachtende Haltung. Er schläft nicht ein, sondern er guckt aus, er hält Ausschau, er nimmt die Umgebung wahr. Er beobachtet und sieht hin. Der Wachende hält Ausschau nach Gefahren. Er schaut, ob alles I.O. ist, ob alles in Ordnung ist. Aber zudem schreckt auch der Wachende ab. Denn wenn der Feind kommt und er sieht einen wachenden Soldaten, dann ergreift er womöglich die Flucht. Ich habe eine interessante Geschichte im Internet gesehen. In dem US-Bundesstaat Massachusetts hat ein Mann an seinem Pool geschlafen. Nichts Besonderes. Während er so schlief, schlich sich ein Schwarzbär auf sein Grundstück. In dem Video ist zu sehen, wie der Schwarzbär um den Pool herumschleicht, sich alles anguckt, sich umschaut. Dann geht der Schwarzbär zu dem Mann, der auf seiner Liege da liegt und schläft, und er spielt sogar mit dem Fuß des Mannes. Tätschelt da so rum. Und plötzlich erschrickt der Mann, wacht auf, der Bär erschreckt auch und rennt weg. Wäre der Mann wach gewesen, wäre womöglich der Bär nicht auf das Grundstück oder nicht zumindest so nah an ihn herangekommen, sondern er hätte wahrscheinlich die Flucht wieder ergriffen. Und der Mann hätte auch rechtzeitig um Hilfe rufen können. Ein Bär ist bei mir auf dem Grundstück. Wach sein. In den Nachrichten werden wir auch immer wieder aufgefordert, wachsam zu sein. Da heißt es zum Beispiel, erhöhte Wachsamkeit wegen neuer Omikron-Variante, Wachsamkeit gegen Antisemitismus oder Wachsein vor Waldbränden, was wir jetzt im Sommer auch erlebt haben. Wir werden überall aufgerufen, wach zu sein. Wir sollen nicht schlafen. Wir sollen beobachten und munter sein. Die Gläubigen sollen gerüstet sein gegen die listigen Kunstgriffe des Teufels. Dafür müssen wir wach sein und beten. Alle Zeit. Zu schlafen ist ein Vernachlässigen, mit Gott zu reden. Und das bringt uns in Gefahr. Wir sehen dann nämlich den Bären nicht, der schon sehr nah ist und vielleicht schon mit unserem Fuß spielen möchte. Oder wir sehen die Sünde nicht, die schon sehr nah ist. Deswegen sollen wir wach sein. Paulus sagt, wach zu sein, denn der Teufel ist schon bedrohlich nah. Epheser Kapitel 6, da geht es ums Wachsein in Bezug auf das Leben als Nachfolger Jesu. Wir sollen wach sein. Aber dieses Wachsein benutzt auch Paulus in Bezug auf die Zukunft. Lasst uns mal lesen, 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 6. Da heißt es, 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 6. So lasst uns auch nicht schlafen, wie die anderen, sondern lasst uns wach sein oder lasst uns wachen und nüchtern sein. In diesem Abschnitt bezieht sich Paulus auf das plötzliche Eintreffen des Herrn. Der Herr wird kommen. Und er sagt, wir sollen wach sein in Bezug auf sein Kommen. Die Leute, die Paulus in diesem Abschnitt meint, behaupten, in Frieden und Sicherheit leben zu können. So heißt es in Vers 3. Wenn sie nämlich sagen, Frieden und Sicherheit. Also es gibt Leute, die sagen Frieden und Sicherheit. Diese Aussage, Frieden und Sicherheit, war ein Werbeslogan des römischen Imperiums. Mit diesem Werbeslogan hat der römische Kaiser unter dem Volk geworben und behauptet, dass die Bürger in Frieden und in Sicherheit leben können. Einige römische Dichter beschreiben, wie unter der römischen Herrschaft die Kriege aufhören werden. Aber andere kritische Historiker sprechen davon, dass der römische Frieden eine Sache ist, die man fürchten soll. Den römischen Frieden, den das römische Imperium herstellen wollte, den hat es nämlich mit Gewalt durchgesetzt. Ist es heute nicht ähnlich? Wird heute nicht auch mit ähnlichen Werbeslogans geworben? Da heißt es, mit den Vereinten Nationen den Frieden sichern. Ist es nicht ein ähnlicher Werbeslogan? Eine Menge Waffen werden heute gebaut. Kinder werden ermutigt, in den Krieg zu ziehen, um zu töten, und sie werden getötet. Mit dem Slogan Frieden und Sicherheit werden Menschen gewonnen, sich einem System anzuschließen. Einem System, das für Frieden und Sicherheit wirbt und mit Gewalt diesen schaffen will. Paulus schreibt weiter in Vers 3, 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 3, dann wird sie plötzlich das Verderben überfallen. Während sie sagen, Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Verderben kommen. Während Menschen sich auf dieses System verlassen, wird plötzlich das Verderben kommen. Und hier steht plötzlich. Während Menschen einem System nachrennen, das solche Versprechungen macht, Frieden und Sicherheit, wird das Verderben plötzlich kommen. Paulus ermahnt uns, die Gläubigen, zu wachen, zu beobachten und umzusehen, sich nicht auf Systeme zu verlassen, die uns Versprechungen geben wollen, Frieden und Sicherheit, ihr werdet darin leben. Und dann wird es mit Macht umgesetzt und mit Gewalt durchgesetzt. In diesem Szenario wird plötzlich der Herr erscheinen. Ich möchte mal fragen, auf welche Systeme verlassen wir uns? Welche Systeme versprechen uns Frieden und Sicherheit und wir verlassen uns darauf? Das können politische Systeme sein, aber das können auch religiöse Systeme sein. Es kann Yoga oder Esoterik sein, wo einem versprochen wird, Friede wirst du bekommen, wenn du dich damit beschäftigst. Paulus ermahnt uns zu wachen und zu beobachten, ja nüchtern zu sein. Und hier in diesem Abschnitt ist der Gegensatz zu nüchtern, betrunken zu sein, wo der Geist benebelt ist, wo der klare Blick fehlt. Und den brauchen wir, diesen klaren Blick. Mitten in diesen ganzen Geschehnissen kommt plötzlich das Verderben. Und Paulus sagt, wacht. Denn plötzlich kann der Herr kommen. Und dann gibt es ein böses Erwachen für die Menschen, die schlafen. Für die Menschen, die schlafen. Ich zum Beispiel, wenn ich mich ins Bett lege, bin ich in den nächsten 2 bis 5 Minuten weg vom Fenster. Dann liege ich wie ein Brett im Bett und schlafe wie ein Stein. Da bringt mich nichts aus dem Schlaf. Da kann meine Frau aufstehen, durch die Wohnung rennen. Ich schlafe. Ich kriege das nicht mit. In diesem Abschnitt aus 1. Thessalonicher 5 werden Menschen beschrieben, die schlafen. Die, ich will mal sagen, die gegenüber der Botschaft von Jesus immun sind. Die Botschaft, dass Jesus kommt, wirft diese Menschen nicht aus der Bahn. Das interessiert sie gar nicht. Sie sind nicht erschrocken, dass der Herr kommen wird. Sie sind nicht erschrocken, wenn sie hören, plötzlich wird das Verderben kommen. Das interessiert sie nicht. Aber die Thessalonicher sollen nicht immun sein, sondern sollen wachen und sollen beten. Das soll sie interessieren, die Botschaft Jesu. Er wird kommen. Paulus sagt, wacht. Ich möchte mal fragen, wer sind Sie? Ein Wachender oder ein Schlafender? Interessiert Sie noch die Botschaft von Jesus, dass er kommen wird? Oder sagt man, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer sind Sie? Paulus benutzt das Wort Wachen in Bezug auf das Leben der Gläubigen und er benutzt es auch in Bezug auf das Kommen des Herrn, dass er kommen wird. Kolosser 4, Vers 2, wir haben es gelesen, spricht von Wachen. Ich habe berichtet, am Ende dieses Briefes fasst Paulus nochmal die Hauptgedanken des Briefes zusammen. Und da heißt es auch selbst im Kolosserbrief, auf das Zukünftige zu warten oder auf das Zukünftige, will ich mal sagen, zu schauen. Lasst uns mal lesen, Kolosser 1, Vers 5. Auf das Zukünftige zu hoffen. Kolosser 1, Vers 5. Da heißt es, ich lese ab Vers 3. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Hier ist vom Himmel die Rede und hier ist von Hoffnung die Rede. Hoffnung. Und hier steht Hoffnung, die im Himmel aufbewahrt ist. Das heißt, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel. Also es befindet sich etwas im Himmel, was wir jetzt noch nicht haben. Von dieser Hoffnung haben die Kolosser gehört durch das Evangelium. Also sie wissen etwas, dass etwas für sie bereit liegt. Und das, was für sie bereit liegt, was für sie im Himmel bereit liegt, treibt die Kolosser zum Glauben und zur Liebe gegenüber den Heiligen an. Das treibt sie an. Die Hoffnung ist ein Gut, was im Himmel liegt. Und es spornt an und treibt die Kolosser an. Es steht ja um der Hoffnung willen. Die Liebe und der Glaube ist wegen dem Gut, was im Himmel ist und was bereit liegt. Und ich möchte mal fragen, treibt uns auch dieses Gut im Himmel an, die Heiligen zu lieben und auch zu glauben, fest zu vertrauen auf unseren Herrn? Treibt uns auch dieses Gut an? Denn die Kolosser wurden ja angetrieben durch dieses Gut im Himmel. Lasst uns mal weiterlesen. Kolosser 3, Vers 4. Da heißt es, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Hier ist der Hauptsatz, wenn der Christus offenbar werden wird. Das ist der Hauptsatz. In der Schlachter steht, wenn der Christus, unser Leben. Unser Leben ist, beschreibt das Verhältnis der Kolosser zu Christus. Er ist unser Leben. Ähnlich beschreibt es Paulus in Philipper 1, Vers 21. Also der Hauptgedanke ist, wenn der Christus offenbar werden wird. Christus wird offenbar werden. Offenbar beschreibt, der Vorhang wird geöffnet. Etwas Verborgenes wird gelüftet. Und hier wird Christus offenbar werden. Er wird sich zeigen. Paulus berichtet, dass Christus kommen wird und mit seinem Kommen werden auch die Kolosser enthüllt werden. Der Schleier wird weggenommen. Ich will es mal so darstellen. Die Welt, die die Christen verfolgt, und es gibt viel Christenverfolgung in dieser Welt. Gläubige werden verachtet und ignoriert. Wenn der Herr wiederkommen wird, werden sie geblendet werden von der Herrlichkeit des kommenden Christus. Und in dieser Herrlichkeit befinden sich auch die Gläubigen. Und dann gibt es ein Erwachen für die, die Jesus nicht nachgefolgt sind. Christus wird kommen. Paulus berichtet, wir sollen wachen. In Bezug auf unser Leben, aber auch in Bezug, dass er kommen wird. Kolosser 4, Vers 2 haben wir vom Gebet, vom Wachen geredet. Jetzt geht es noch um Danksagung. Da heißt es, Kolosser 4, Vers 2, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Wir sollen dankbar sein. Worauf sollen wir dankbar sein? Davon können wir in Kolosser 1, Vers 12 lesen. Er fasst Paulus wieder am Ende des Briefes die Hauptgedanken zusammen. Kolosser 1, Vers 12. Da heißt es, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Paulus sagte den Kolossern, dass sie dem Vater danken sollen. Der Vater hat uns tüchtig gemacht, er hat uns fähig gemacht. Also der Vater war aktiv beteiligt an einer bestimmten Sache. Und diese Sache wird in diesem Vers auch beschrieben, nämlich teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Der Vater hat uns befähigt, dass wir im Reich des Sohnes sein dürfen. Das heißt sogar im Reich des Sohnes seiner Liebe sein dürfen. Im Reich des Lichtes und nicht in der Finsternis. Nicht im Reich der beschmutzenden Sünde. Dort dürfen wir sein. Und Paulus fordert uns auf, Danke zu sagen. Nun sagen wir auch immer wieder dem Vater Danke für das Große, was er für uns getan hat, was er ermöglicht hat, was wir auch in der ersten Stunde haben anklingen lassen oder besprochen haben. Mein erster Punkt war, in Erinnerung rufen, beten, wachen und Danksagung. In Bezug auf unsere Rettung, in Bezug auf unser Leben, auch in Bezug auf das Erscheinen des Herrn. Mein erster Punkt, jetzt kommt kürzere Punkte. Mein zweiter Punkt ist, denke dabei an die Outsider. Denke dabei an die Outsider. Wir haben uns erst in Erinnerung gerufen. Jetzt denke dabei an die Outsider. Was sind erstmal Outsider? Outsider sind Menschen, die außerhalb einer Gruppe sind, die irgendwo nicht dazugehören. Die werden so als Outsider beschrieben. Der Gegensatz von Outsider sind Insider. Insider, die wissen etwas. Die gehören irgendwo dazu. Outsider wissen nicht das, was die Insider wissen. Oder gehören nicht zu dieser Gruppe. Und ich möchte mal lesen, Kolosser Kapitel 4, Vers 3, wo es auch um eine Gruppe geht, die außerhalb von etwas ist, denen auch ein gewisses Wissen fehlt. Da heißt es, betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Paulus fängt an mit den Worten, betet zugleich auch für uns. Also hier steht zugleich, zur gleichen Zeit, an der die Kolosser beten, sollen sie auch für Paulus beten. Also gleichzeitig. Die Kolosser beten, wachen im Gebet in Danksagung. Sie denken an das Leben, an das Kommen des Herrn. Und zur gleichen Zeit sollen sie für Paulus beten. Und da heißt es weiter, um das Geheimnis des Christus auszusprechen. Also das Gebet ist, hier wird der Zweck deutlich. Das Geheimnis des Christus soll ausgesprochen werden. Das ist das Anliegen von Paulus. Und dieses Anliegen, weil er dieses Wort zugleich benutzt, ist auch das Anliegen der Kolosser. Zur gleichen Zeit, wie sie beten, sollen sie auch daran denken, dass ich eine Tür öffne für die Outsider, für ihn, wo er gerade ist, um von Christus zu berichten. Und für die sollen wir auch beten. Für die Outsider. Für die, die nicht zur Gemeinde gehören. für die, die außerhalb der Gemeinde sind. Paulus bittet zu beten, dass das Geheimnis des Christus weitergesagt werden kann. Und darum sollen wir auch beten, dass er uns sich eine Tür öffne, dass auch für andere sich eine Tür öffne. Das Gebet soll dahin führen, dass sich etwas auftut, dass etwas aufgetan wird, wohin man durchgehen kann. Und er schreibt weiter, er bittet um Gebet, dass Gott handelt für das Wort. Das Wort, was er hier sagt, da heißt es, betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort. Im Kolosserbrief, Kolosser Kapitel 1, Vers 5 heißt es das Wort der Wahrheit. Kolosser 1, Vers 25, das Wort Gottes. Kolosser 3, Vers 16, das Wort des Christus. Das soll weitergesagt werden. Das Wort des Christus. Das Wort der Wahrheit, was nicht gelogen ist, was sich keiner ausgedacht hat, sondern was Hand und was Fuß hat. Das Wort Gottes. Das Wort von höchster Instanz. Das Wort unseres Erlösers. Dass sich eine Tür öffnet, dass das gesagt werden kann. Und er bittet, dass die Kolosser zu Gott flehen, damit das Wort ausgesprochen werden kann. Ich habe eine Geschichte gelesen. Da heißt es in dieser Geschichte, bei einer Orchesterprobe mit Hunderten von Musikern, Instrumenten und einem gewaltigen großen Chor, der von einer Orgel begleitet wurde, bei der alle Register gezogen waren, spielte ein Mann ein Piccolo, relativ kleines Instrument. Er saß auf einem Plätzchen ganz hinten und er dachte bei sich selbst, auf mich kommt es doch gar nicht an. Mich hört doch eh keiner. Und während des Orchesters klopfte plötzlich der Dirigent mit seinem Stab, Totenstille, und er fragt, wo ist das Piccolo? Er hatte das Piccolo vermisst. Und das ist es, der Klang will gehört werden. Gott möchte uns hören, dass wir zu ihm rufen. Er möchte unsere Stimme hören. In den Gebeten, in den Gebetsversammlungen möchte er die Stimme jedes Einzelnen hören. Manche denken vielleicht, ja, es beten ja so viele für Evangelisation. Es beten ja so viele, da muss ich nicht auch noch beten. Der hat ja das schon gebetet. Ich bete lieber nicht und halte meinen Mund. Aber Gott möchte unsere Stimme hören. Jede einzelne Stimme möchte er hören, dass wir unser Anliegen bringen, dass das Geheimnis hier in diesem Fall des Christus ausgesprochen werden kann, dass viele Menschen es hören. Ist es auch unser Anliegen, dass das Geheimnis des Christus ausgesprochen werden kann? Mein zweiter Punkt war, denke an die Outsider. Im Gebet an die Outsider denken. Mein letzter Punkt. Und zeige den Outsidern, wer du bist. Denke an die Outsider und zeige auch den Outsidern, wer du bist. Da heißt es in Vers 5, Kolosser 4, Vers 5, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Paulus beginnt mit den Worten, wandelt in Weisheit. Man kann auch sagen, lebt in Weisheit. Nun, das Leben beginnt ja schon morgens, wenn man aufsteht. Seitdem ich verheiratet bin, sieht meine Frau, wie ich lebe. Schon früh an. Sie sieht meinen Lebensstil, meinen Lebenswandel. Wenn man alleine lebt, hat man niemanden, der hinguckt. Kann man vieles verstecken. kann man vieles verbergen. Aber wenn man nicht mehr alleine lebt, dann guckt jemand hin. Dann sieht der Partner Dinge, die der Öffentlichkeit verschlossen blieben oder verschlossen sind. Ein Beispiel. Ich hatte mal Sportklamotten. Habe ich jetzt immer noch. Klamotten, die ich sehr gerne trug. Die hatten schon Löcher drin. T-Shirts waren schon durchlöchert. Diese Löcher störten mich nicht. Das war mein Sport-T-Shirt und ich mochte dieses Sport-T-Shirt. Es war schön luftig, also ich mochte es einfach. Aber meine Frau hat mich darauf hingewiesen, dass ich mit diesem Shirt unmöglich aussah. Meine Kleiderordnung musste ich manchmal daraufhin korrigieren. Auch meine langlebigen, beliebten Socken mit Löchern musste ich wegwerfen. In Bereichen des Lebens müssen wir auch manchmal korrigiert werden. In dem Vers Kolosser 4, Vers 5 sollen wir unser Leben in Weisheit führen. Und der Lebenswandel, um den es hier geht, wird offensichtlich gesehen. Hier in diesem Sinne bedeutet Weisheit zu überlegen, wie man sich in der Öffentlichkeit präsentiert. Also wie lebe ich, wenn alle hingucken? Wenn mich alle sehen? Jetzt nochmal Bezug auf meine Socken. Mit löcherigen Socken bei Gästen zu sein, ist auch irgendwie komisch. Die werden dann fragen, sag mal, hast du kein Geld für deine Socken? Also das hat schon etwas gebracht, meine geliebten Socken wegzutun und mir neue zu kaufen. Meine Frau hat sich überlegt, welchen Eindruck ich wohl habe oder welchen Eindruck ich wohl mache, wenn ich mit kaputten Klamotten irgendwo hingehe. Die hat sich was überlegt. Die hat sich überlegt, wie sieht mein Mann aus, wenn alle hingucken? Und das sollen wir als Nachfolger Jesu ja auch. Zu überlegen, wie lebe ich, wenn alle hingucken? Wenn ich wahrgenommen werde, wie ist mein Auftreten? Stimmt unser Reden auch mit unserem Leben überein? Sind die moralischen Werte der Heiligen Schrift auch Werte, die wir tatsächlich in unserem Leben praktizieren? Weiter steht in Kolosser 4, Vers 5, außerhalb der Gemeinde. Also wir sollen in Weisheit wandeln gegenüber den außerhalb der Gemeinde. Das bezieht sich im Allgemeinen auf Ungläubige, als auf Nichtchristen. Jedoch kann man auch Gläubige mit einschließen, die außerhalb der gesunden Lehre leben. Denn die geben genauso ein schlechtes Bild ab mit ihrem schlechten Lebenswandel. Auch für die kann man beten, wie ich schon erwähnt habe. Also der Dienst der Evangelisation umfasst beide. Menschen, die außerhalb der gesunden Lehre sich aufhalten. Und Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Menschen, die außerhalb der moralischen Werte, die die Heilige Schrift leben. Oder die Heilige Schrift lehrt leben. Das sind genauso Outsider gegenüber dem Wort Gottes. Auch für die sollen wir beten. Auch die müssen erreicht werden. Auch die müssen die gesunde Lehre wieder hören. Und das ist auch ein Zeichen unserer Zeit. Menschen, die sagen, sie sind Nachfolger Jesu, aber die moralischen Werte der Heiligen Schrift akzeptieren sie nicht. In den sozialen Medien ist es zu beobachten, dass vor aller Welt, ich will mal sagen, sich gegenseitig schlecht machen und beschimpfen in den sozialen Medien, was Facebook oder Instagram ist. Das ist heute ein Zeichen der Zeit. Gläubige beschimpfen sich gegenseitig. In einigen Gesprächen, die ich schon führen durfte, habe ich gehört, das Bodenpersonal Gottes ist nicht nachahmenswert. Damit meint er die Gläubigen des Bodenpersonal Gottes. Wir können uns fragen, wie leben wir gegenüber denen, die außerhalb der Gemeinde sind? Sind wir nachahmenswert? Ist unser Leben nachahmenswert? Lass uns nochmal lesen, Kolosser 1, Vers 10. Im ersten Punkt habe ich schon mal über Kolosser 1, Vers 9 gesprochen. Darum ging es, für die Heiligen zu beten. Und in Vers 10 wird beschrieben, warum man für die Heiligen beten soll. Und da heißt es, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Hier steht, damit ihr des Herrn würdig wandelt. Also das Gebet soll bewirken, dass wir aus der Schrift erkennen, wie wir unser Leben führen sollen, des Herrn würdig. Als Nachfolger Jesu soll unser Leben so sein, wie es sich als Kinder Gottes auch gehört. Und dazu brauchen wir eine gesunde Lehre aus der Schrift. Nicht aus den Medien. Oder nicht die Meinung eines Predigers, sondern die gesunde Lehre aus der Schrift. Und mit diesem Leben zeigen wir, wer wir sind. Denen, die außerhalb der Gemeinde sind. Aber wir zeigen auch denen gegenüber, die in der Gemeinde sind, wer wir sind. Manchmal ist es so, dass wir gegenüber denen außerhalb der Gemeinde besonders behutsam umgehen. Vorsichtig, ja nicht zu viel sagen, zurückhaltend, freundlich, zuvorkommend, einladend. Aber manchmal ist es so, dass wir mit den eigenen Geschwistern in der Gemeinde anders umgehen. Manchmal ein bisschen gleichgültig, kühl, ignorierend. Vielleicht ist es bei dem einen oder anderen so. Paulus lehrt uns nicht nur gegenüber den außerhalb der Gemeinde wohlwollend zu sein oder das Leben entsprechend in Weisheit zu leben, sondern selbstverständlich auch denen, die innerhalb der Gemeinde sind, auch den eigenen Geschwistern gegenüber natürlich. Paulus erwähnt am Ende dieses Briefes, wie ich erwähnt habe, die wichtigsten Punkte, denen, die außerhalb, weil das Thema innerhalb der Gemeinde gar nicht mehr so Debatte stand. Es war selbstverständlich, dass man sich innerhalb der Gemeinde in einer gesunden Lehre verhält, gegenüber den Geschwistern. Ich möchte fragen, sind wir umgekehrt? Sind wir gegenüber denen außerhalb der Gemeinde wohlwollender wie denen, die innerhalb der Gemeinde sind? Lieben wir die außerhalb der Gemeinde mehr wie die eigenen Geschwister? Letzter Vers, Epheserbrief, Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 6. Da heißt es, euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Euer Wort in Gnade. Das heißt so viel wie freundlich, wohlwollend. Dann heißt es in Salz gewürzt oder mit Salz gewürzt. Salz war ein Konservierungsmittel und Geschmacksmittel. Und Paulus spricht von Geschmack und Langlebigkeit. Die Rede des Paulus oder die Rede, die Paulus hier meint, soll wahrscheinlich so gestaltet sein, dass sie für Außenstehende länger im Gedächtnis bleibt. Dass sie sich daran erinnern, an dieses Gespräch oder an die Worte, die sie gehört haben, die die Ungläubigen außerhalb der Gemeinde gehört haben oder die Gläubigen, die sich außerhalb der gesunden Lehre befinden. Dass sie gesunde Worte hören, die langlebig im Gedächtnis bleiben. Und dann heißt es weiter, damit ihr wisst, die Aufforderung, dass Paulus an die Kolosser, dass unsere Worte Gnade und Salz sein sollen, hat den Zweck, dass wir wissen sollen, wie wir antworten können. Was wir reden sollen. Unsere Rede soll freundlich sein und im Gedächtnis bleiben. So sollen wir reden. Denen, die außerhalb in der Gemeinde sind. aber auch denen, die innerhalb der Gemeinde sind. Wir haben heute gehört, das Thema ins Gedächtnis rufen. Der erste Punkt war, bete, wache und sage Danke. Der zweite Punkt war, denke an die Outsider. Und der dritte Punkt war, zeige den Outsidern, wer du bist.